Bayern-Fans. Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Gegen den Strom-Podcasts und damit auch zur 64. Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Und nicht nur ich melde mich nach einer gefühlt recht langen Zeit, aber gleichzeitig auch irgendwie kurzen Sommerpause zurück, sondern bei mir ist natürlich auch mein Kollege der Jackel. Servus Jackel, wie war dein Summerbreak? Freust dich auf die neue Spielzeit?
Giorno Patti, die Sommerpause war herrlich, aber wem sage ich es, wenn ich sage, sie war mir wieder mal viel zu kurz. Krass, wie man merkt, dass man so am Wochenende auch gerne mal ausschlafen kann und mag, gell? Aber gut, ich bin ganz ehrlich auch richtig heiß auf die neue Saison. Schließlich stand ich ja immer noch in keinem Champions League Finale. Wie war deine Sommerpause?
Ja, ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir nach zwei Wochen so ein bisschen im Larifari-Modus dahin leben würden.
Ja.
Was wir nicht mehr machen können in der Zeit, wär Weißbierstand in Jena, wir beide.
Ja.
aber sonst hab natürlich Bock. Muss auch sagen, Auftaktbegegnung gegen VfB Stuttgart ist jetzt wesentlich geiler als irgendwie gegen Red Bull oder so. Was wird, glaube ich, ein gutes Spiel.
Ja.
Ich habe letzten Freitagabend ein bisschen DFB-Pokal gesehen und glaube, die Schwaben, die haben auch schon wieder eine ganz gute Form einerseits und die Cannstatter Kurve, die hat auch ja gezeigt, dass sie wieder Bock auf Bayern gegen VfB haben. Also das zieht den Bayern die Lederhosen aus, konnte man in der Nachberichterstattung doch schon recht gut hören. Und da heißt natürlich für uns als Kurve dann auch dort weitermachen, wo wir letzte Saison in Berlin aufgehört haben. Also wir sprechen ja gleich noch über das Spiel, aber ich denke, ich darf schon mal sagen, das war stimmungstechnisch schon, ja, ganz geil.
Ich glaube, ja, safe. Also ich sage jetzt schon das Beste, was ich je erlebt habe, aber ja, wir reden später drüber.
Genau. Und ja, da sollten wir möglichst nahtlos dran anknüpfen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob's alle schon gesehen haben. Es ging sicher über die Webseiten. Ich habe jetzt natürlich auch noch nicht so alles genau verfolgt. Aber wir laden gerade deshalb, weil wir halt auch an das Pokalfinale erinnern wollen oder die Erinnerung hochhalten wollen, nochmal alle Bayern-Fans ein, zum Auftaktspiel im roten Trikot oder T-Shirt ins Stadion zu kommen, um nochmal so ein geschlossenes Bild wie im Olympiastadion in Berlin abzugeben. Und außerdem wollen wir auch an einer liebgewonnenen Tradition festhalten. Wie die letzten Jahre auch, wird es vom ersten Heimspiel ein kleines Einsingen hinter der Kurve geben. Und zwar um 19.30 Uhr. Das sollte auch an dem Freitag fast jede und jeder schaffen können. Genau, Einsingen hinter der Südkurve um 19:30 Uhr. Und vorher ist auch natürlich schon ab 17.30 Uhr am Südkurvenplatz wieder Gemeinschaft und Geselligkeit geboten.
Yes.
Und Jackel, ich muss ja sagen, ich hatte einerseits letzte Woche ein bisschen Sorge, ob wir heute überhaupt was Relevantes zu erzählen haben. Aber dann habe ich mir mal so eine Liste gemacht von Themen und dann habe ich gemerkt, oh je, das wird wohl eher keine entspannte Einstiegsfolge, sondern mit kurz und knackig, das wird eher nichts.
Ja, ich denke mal auch, du wirst uns gleich erzählen. Die Liste wird ganz schön lang, was dann rauskommt. Und zwei, drei Themen haben wir auch noch, die wir ja jetzt auch noch rausgenommen und die nächste Folge schieben werden. Vielleicht passt da thematisch besser dazu, aber sonst hätten wir hier, glaube ich, den Rahmen auch gesprengt.
Ja, ich glaube, sonst hätten wir so eine ein Fußballspiel lange Folge oder so,
ja,
so eine 90-Minuten-Folge braucht. Und das wollen wir weder uns noch euch jetzt am Anfang zumuten.
Yes.
Aber genau, ich habe mir mal eine Liste gemacht, was für Themen aus der Sommerpause interessant sein könnten. Und ja, wenn ich das so im Kopf mal durchgegangen bin und habe, wie gesagt, gemerkt, scheiße, obwohl gar kein Fußball war, obwohl irgendwie auch so ja, die ganzen in Anführungszeichen wichtigen Leute es sicher auch irgendwann mal Urlaub gemacht haben, ist einfach unglaublich viel passiert, was uns als Fußballfans irgendwie betrifft. Also
ja, Fußball war ja, gell?
Also, Fußball war ja, klar, es war WM. Zum Beispiel. Also und allein über die WM und was die jetzt für den vielleicht auch langfristig für die Entwicklung des Fußballs bedeuten könnte, das ist eigentlich ein super interessantes Thema, müssen aber andere Leute bearbeiten. Dann auch der Move von Gianni Infantino, so unter Mithilfe vom Schwiegersohn von Donald Trump, Teile der WM-Rechte an Investoren zu verscherbeln. Ja, okay.
Also ganz ehrlich, dass ich in meinem Leben mal sagen kann, Miss you Blatter, Sepp, gell? Weil, also, das ist wirklich, es ist bodenlos, das ist utopisch, was der Typ abzieht.
Voll, das war wenigstens der ehrlicher Korruptor.
Ja, genau. Keine Hehl draus machen.
Ja. Und der Gianni, der ist aber gleichzeitig so ein richtiger, in der Politik sagt man so Spin-Doktor, ja, wenn man so Meinung verändern will. Der hat es nämlich geschafft, dass die UEFA plötzlich wie so eine sympathische und basisnahe Organisation
Ja,
dasteht.
richtige Aufständler.
Ja.
Wir kämpfen für das Richtige im Fußball.
Genau, für den kleinen Mann.
Ja. Ja, voll. Ich meine, andererseits geil, dass passiert ist. Also geil, dass so ein Verband sich so auflehnt jetzt gegen die FIFA. Ist geil, dass das passiert ist. Muss man was.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist, glaube
Ja,
ich,
genau,
wirklich
das ist ja.
eine spannende Geschichte, so sportpolitisch. Aber wenn wir gerade bei WM, FIFA, Trump sind, da fällt mir natürlich ein, dass Harry Kane nebenbei so erwähnt hat, dass er mit Donald Trump Golf gespielt hat. Also, ja, jetzt nicht, also dieses, wie nennt man das, Golf-Date, war jetzt nicht diesen Sommer, sondern schon, keine Ahnung, vor 1,5 Jahren oder so. Aber hat mich ein bisschen gewundert. Weiß jetzt auch nicht, ob man einfach Nein sagen kann, wenn man in den USA zu Gast ist und der offensichtlich von Autoritarismus-Fantasien besessene Präsident einen zum Golfspielen einlädt. Sag mal, politisch hat Trump ja eher andere Ansichten bei den Themen, zu denen sich der Harry selbst in der Vergangenheit irgendwie positioniert hatte. Und auch wenn ich jetzt wahrscheinlich der Letzte wäre, der sagt mal, dass man sich nicht mit Leuten treffen soll und auseinandersetzen soll, die irgendwie andere Meinungen haben. Aber der Trump ist natürlich schon ein Extremfall. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Harry eine gute Zeit oder einen vernünftigen Austausch irgendwie über relevante Fragen hatte. Aber wie gesagt, vor seiner Einladung, erst so einer Einladung, ja, entzieht man sich wahrscheinlich auch nicht so leicht. Und es wurde ja medial von Trump jetzt zu dem Zeitpunkt damals auch überhaupt nicht ausgeschlachtet. Also, naja,
Boah, ich weiß nicht, also ich für meinen Teil würde da Harry Kane schon ein bisschen mehr in die Kritik nehmen, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man sich halt so einen Menschen zum Golfspielen treffen kann. Also klar, läuft mein Leben mal grundsätzlich anders wie das von Harry Kane und ich glaube auch, dass Trump jetzt nicht so große Interesse hat, mit mir Golf zu spielen. Aber also keine Ahnung, wenn Harry Kane ja eigentlich für so viel mehr steht und Trump ja auch damit kein großes politisches Interesse hat, dann finde ich schon, oder kann ich nicht ganz verstehen, warum dass er da nicht Nein sagt. So, ich verurteile das schon, weil, also ich bringe das nicht zusammen in meinem Kopf. Also ich finde, der kann und muss eigentlich Nein sagen. Und ja, genau. Dass da auf jeden Fall viele Faktoren mit reinspielen, die rundum so passieren, brauchen wir überhaupt nicht reden, aber uncool finde ich es grundsätzlich schon richtig.
Ja, also wie gesagt, inhaltlich kann ich dem natürlich auch nichts abgewinnen, aber ich würde,
Ja.
wenn du niemanden zum Golfspielen hast, ja okay. Ich habe auch noch nie Golf gespielt. Wenn wir den Europapokal gewinnen, gehen wir zusammen Golf spielen.
Passt, ausmacht, perfekt. Das halten wir
Genau.
hier fest.
Ja.
Top.
Ich muss aber sagen, mich hat, also wie gesagt, diese Kane-Geschichte habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen als Kuriosum verbucht. Mehr beschäftigt hat mich ehrlich gesagt auch eher, dass ein anderer Politiker, den der Trump in seinem Wahlkampf massiv, massiv unterstützt hat, von Lucho Diaz besucht worden ist, weil den Lucho, den fand ich letzte Saison eigentlich extrem geil auf dem Platz. Und deshalb finde ich es jetzt recht schade, dass er sich so begeistert mit dem neuen kolumbianischen Präsidenten Abdelardo de la Esprija, weiß nicht, ob Espieja, huh? Ich weiß nicht, wie man es auf Lateinamerikanisch ausspricht, keine Ahnung. Und ja, anders als beim Harry war es halt auch nicht so eine Art Treffen hinter verschlossener Tür, beziehungsweise abseits der Öffentlichkeit, sondern das war schon ein PR-Termin der Unterstützung für den, ja, damals war noch der President-elect, also der bereits gewählte, aber noch nicht im Amt seiende Präsident. Und ja, ich finde, an dem Besuch sieht man mal wieder, wie politisch der Fußball ist, beziehungsweise wie er und seine Spieler politische Akteure sein können, wenn der Lucho da dem De la Espriella die Unterstützung signalisiert. Ich bin jetzt echt kein Experte für kolumbianische Politik und ich glaube, es ist auch nicht leicht, sich da so ein vollumfängliches Bild zu machen, weil das einfach, die haben einfach dort einen Konflikt, den gibt es schon ewig, der zieht sich schon sehr lange hin, umfasst verschiedenste Parteien und viele Probleme, die das Land hat, lassen sich sicher auch nicht nur mit einer einzelnen Begründung erklären. Das ist ja nicht monokausal. Aber ich persönlich ich nenne es jetzt mal das Glück, 3, 4 Leute in Kolumbien zu kennen. Und wenn ich das, was die erzählen und was ich hier so in der Presse über El Tigre, wie er sich nennt, gelesen habe und das dann so in meinem Kopf zusammenbastel, dann finde ich, hat das schon ein arges Geschmäckle, wenn sich ein Bayern-Spieler militärisch grüßend mit dem ablichten lässt. Und deshalb will ich vielleicht schnell noch ein paar Worte dazu sagen. Also der Espriella ist auch so ein bisschen ein Trump-Typ. Ja, so Quereinsteiger in die Politik. Auch so, ja, markanter Sprücheklopfer. Und der war vorher Strafverteidiger und hat dabei auch einige wichtige kolumbianische Paramilitärs vertreten. Was sind Paramilitärs, also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich kein Kolumbien-Experte, aber wenn ich das richtig verstehe, kann man das vielleicht so als elitenahe rechte Guerillas beschreiben. Also die haben sich unter anderem aus den Privatarmeen der Narcos, der Drogenlords, so gebildet und haben halt Verbindungen oder unterhalten Verbindungen zu rechten Politikern, zu Unternehmen, keine Ahnung, Ölfirmen oder zum Beispiel Chiquita, dem Bananenlieferanten. Also das ist relativ gut belegt, dass sie da Kontakte hatten. Und was haben die gemacht? Ja, sie haben halt einerseits gegen linke Guerillas gekämpft und andererseits halt auch gezielt die Interessen, ja, der mit ihnen verbündeten Politiker und Firmen durchgesetzt. Und dabei eben auch zum Beispiel zu Methoden wie Mord an Gewerkschaftsführern, an Umweltaktivisten gegriffen. Sie haben Massaker an Zivilisten verübt. Und natürlich hat in einem Rechtsstaat jeder das Recht auf einen möglichst guten Verteidiger. Aber bei De La Espriere lassen sich schon noch ein paar mehr Verbindungen als nur so eine reine Anwalt-Mandantenbeziehungen in dieses Netzwerk aus reichen Eliten, ja, windigen Geschäftsleuten, sag ich mal, Politiker und halt diesen rechten Guerillas finden. Und dass er auch zumindest in der politischen Tradition dieses Milieus steht, dazu passt auch seine Rhetorik. Der teilt die Welt politisch einfach nur in Freund und Feind ein und ja, die jeweilige Kategorisierung rechtfertigt dann eigentlich alles Weitere. Also er sagt, dass er zum Beispiel, dass er gegen seine politischen Gegner so vorgehen will, wie es Feinde Kolumbiens verdient hätten. Und er spricht auch direkt davon, dass er auf Menschenrechte und Kollateralschäden keine Rücksicht nehmen will, wenn es gegen das geht, was er jetzt als kriminelle Gruppen bezeichnet. Da werden bestimmt hier jetzt auch manche wenig Mitleid verspüren, wenn sie irgendwie an die Narcos denken. Und wer ein bisschen informiert ist, weiß, dass auch Luis Diaz nicht unbedingt unmittelbaren Grund für Sympathien für, ja, die Widerstandsgruppen, nenne ich sie jetzt mal, gegen den kolumbianischen Staat hat oder haben braucht. Weil ich glaube, vor zu circa 3 Jahren, als er noch in Liverpool gespielt hat, da sind seine Eltern mal für einige Tage von linken Rebellen entführt gewesen.
Ja, genau, und hab's Lösegeld erpresst, gell?
Ich weiß gar nicht, ist Lösegeld gezahlt worden? Also ich weiß, dass die nach so 10 Tagen wieder freikamen, also kann gut sein, dass Lösegeld gezahlt wurde, aber.
Also ich glaube, das war auf jeden Fall die Forderung, so habe ich das gehört, ob es gezahlt wurde. Ich schloss, keine Ahnung, da war ich
Okay.
nicht tiefer drin.
Ja, also also das ist natürlich irgendwo, sagen wir mal, menschlich nachvollziehbar, dass das Problem bleibt, aber dass Gefühle ja oft, wie gesagt, verständlich sind und sie auch sicher irgendwo adressiert werden müssen, aber deswegen ja noch lange nicht der beste Ratgeber für eine Problemlösung sind. Und sie sind auch keine gute Problemlösung, wenn man jetzt mal diese Connection Espriellas zu diesen Paramilitärs mal außen vor lässt. Weil mit seinen Aussagen und den Darstellungen ignoriert der Präsident, also jetzt ist er wirklich Präsident, jetzt ist er im Amt, nämlich auch so die politische Natur und die Motivation dieser bewaffneten Opposition und schließt damit halt auch direkt mögliche Wege zur Problemlösung aus. Und er schießt damit in einem lange vom Bürgerkrieg geplagten Land so die Schritte in dem Friedensprozess, die es jetzt einfach in den letzten Jahren gab, total in den Wind. Und es ist jetzt auch nicht super innovativ, was er vorhat. Er ist jetzt nicht der Erste, der versucht, Kolumbien irgendwie mit harter Hand zu befrieden. Das ist Anfang der 2000er schon mal mit einem ähnlichen Modell versucht worden. Aber da hat sich recht schnell ein sehr klares und sehr schlimmes menschenrechtliches Problem offenbart. Also, wenn man diese Ankündigung macht, ja, mit harter Hand, schafft man hier jetzt Ruhe und löst quasi alle Rebellengruppen auf. Das gibt ja einen relativ hohen Druck aufs Militär, Erfolge und quasi getötete Guerillas zu präsentieren. Und ja, im besten Fall führt es zu einer Shoot first, ask questions later Politik. Und im schlechtesten Fall werden eben einfach gezielt Zivilisten ermordet und dann später als Rebellen präsentiert. Und ja, von diesem Phänomen, oder von diesem Phänomen, ist das falsche Wort, aber von diesem Vorgehen sind dann natürlich besonders arme und so wirtschaftlich abgehängte Gemeinden betroffen, wo ja jetzt vielleicht auch nicht viele Nachfragen kommen, wo die Leute denn hin sind. Und genau das ist halt passiert, irgendwie beim letzten Versuch, diese Konflikte mit starkem Militär zu lösen. Das sind eben einfach tausende Fälle solcher, also das nennt man Falsos Positivos, dokumentiert worden, wo einfach Zivilisten umgebracht wurden. Und es ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt überraschend, dass dem kolumbianischen Militär auch immer gute Connections mit den angesprochenen Paramilitärs nachgesagt werden. Und da gab es sicher Gelegenheiten, wo man auch mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Und da jetzt weiter ins Detail zu gehen, das wäre jetzt für unseren Podcast sicher viel zu viel. In das Gesamtpaket de la Espriella spielt passend zu seinen Verbindungen auch noch eine extrem liberale Wirtschaftspolitik rein. Ja, also so auch quasi für die Öl- und Gasindustrie ist er sicher ein sehr, sehr guter Kandidat. Und dazu kommt irgendwie noch so ein gesellschaftlicher Konservatismus, der mit reinspielt, bei dem irgendwie jede Entscheidung sagt, das soll auf Gott beruhen. Und ja, das sind dann natürlich auch so politische Ziele dabei wie irgendwie Abtreibung zu verbieten etc. Also man kriegt so ein bisschen ein Gesamtbild von ihm und damit reiht er sich recht gut ein in die Allianz so aus rechten und ja, rechtsradikalen Präsidenten, die in letzter Zeit in den letzten Jahren auf dem amerikanischen Kontinent irgendwie an die Macht gekommen sind. Und wie die anderen hat er es natürlich mit so einer Alpha-Male-Politik geschafft, sich ja in einem an sicher vielen Stellen total dysfunktionalen Land als Hoffnungsträger zu präsentieren und in einer tief gespaltenen Gesellschaft eine knappe Mehrheit zu erreichen. Und ja, vom Muster, sage ich her, gleicht das so ein bisschen, wenn man es irgendwie auf Deutschland übertragen will, als würde sich da jetzt irgendwie ein Fußballspieler dem Sigmund nach seinem wahrscheinlichen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt andienen. Und ja, würde das Stand heute ja innerhalb der Fanlandschaft vermutlich sehr intensive Reaktionen hervorrufen und sicher auch, sag ich mal, von Funktionären in irgendeiner Form kommentiert werden. Und darum, ja, habe ich da eben ein bisschen angefangen reinzuschauen und mich damit zu beschäftigen und bin deshalb jetzt auch wieder total abgeschweift nach Lateinamerika.
Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es echt krass, was du recherchiert hast. Zum einen ist das Foto vollkommen an mir vorbeigegangen und zum anderen habe ich mich auch noch nie mit dem Präsidenten auseinandergesetzt. Ich habe jetzt währenddessen einfach nur das Foto gegoogelt und es ist schon krass, das einfach so salutierend miteinander sich ablichten zu lassen. Ja, also vollkommen recht. Wahrscheinlich kann man es nicht 1:1 übertragen auf Deutschland, aber wenn man es macht, ist ja, keine Ahnung, einfach uncool und da bei uns natürlich viel mehr Diskussionen auch auf Vereinsebene hervorrufen.
Genau. Ich würde jetzt auch gerne noch ganz kurz einen Punkt ansprechen, der mit der politischen Natur des Fußballs gar nichts zu tun hat. Mhm. Jackel, Jamal Musiala, was hast du dir gedacht?
Ja, also ich persönlich war ja gar nicht in Heidenheim, aber auf mein Handy kamen wirklich so gefühlt 36 Push-Benachrichtigungen von allen Medien, was da mit Musiala passiert ist, dass er wieder mal zusammengeklappt ist und dann ja doch das zweite Mal schon. Ja, und erstmal war ich schon geschockt, weil zwei Spiele hintereinander, gell, und dann, boah, ich wollte dann natürlich auch gleich wissen, was passiert ist mit ihm, aber ja, so ein Horrorszenario habe ich dann schon auch gedacht mit so Karriereende und eigentlich denke ich mir, das ist noch lange nicht seine beste Zeit, so jetzt geht es erst richtig los für ihn und ja, schon erst einmal Schock. Aber warst du vor Ort?
Ja, also ich war jetzt auch nicht in dem Moment nicht super aufmerksam, aber man hat es natürlich sofort gesehen, wie sie dann den Kreis um ihn gebildet haben. Und ja, ich bin dann einer, der viel schwarz malt und auch gleich irgendwie vorzeitiges Karriereende und so denkt, weil ich konnte mich jetzt auch nicht erinnern, irgendwie mal was Vergleichbares gesehen zu haben, dass ein Profi so zweimal nacheinander auf dem Feld zusammenklappt. Aber medizinisch bin ich Laie, hat natürlich auch keine Vermutung und noch weniger Ahnung. Und abends hat der Jamal ja dann auch noch eine Erklärung abgegeben und ich vermute mal, dass er sich mit Bayern zusammen da wirklich die bestmögliche medizinische Betreuung ja gesichert hat und das sichergestellt ist. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal eigentlich nicht mehr machen, als ihm irgendwie auf dem Weg, ja, was wünscht man, schnelle Genesung ist es wahrscheinlich nicht, aber zumindest, dass alles schnellstmöglich wieder im Lot ist und er diese Saison dann wieder voll angreifen kann in ein paar Spielen.
Voll, ja, auf jeden Fall. Genau das.
Ja, das war jetzt quasi schon, ging's jetzt um die kommenden Spiele, aber wollen wir ein bisschen Spielberichte machen, bevor ich am Ende nochmal auf zwei, drei Themen komme, die man auch nochmal ansprechen sollte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie nochmal so eher inhaltsschwere Sachen machen, dann wird es vielleicht ein bisschen monoton. Reden wir doch lieber mal übers letzte Heimspiel der letzten Saison, also zumindest kurz, und dann noch übers Pokalfinale, weil ich glaube, da haben wir Spaß dran.
Yes, da muss ich für meinen Teil wieder, da müsste ich fast schon wieder Kicker aufmachen, gegen wen wir gespielt haben, gell?
Ja,
aber es war Köln.
Genau, und warum kannst du dich gut dran erinnern?
Goretzka, Leon Goretzka, letztes Spiel und ja, wir hatten die Schale.
Wir hatten die Schale und warum ich wusste das sofort, es war ja so ein bedeutungsloser Kick um die goldene Ananas, also ja, Sommerkick. Ja, ja. Ich wusste, dass es das Köln-Spiel war, weil die erste relevante Info des Tages war ja, dass die Kölner umgedreht sind, weil die Räume der wilden Horde brennen.
Stimmt.
Und da denke ich mir so, das ist natürlich schon was Krasses. Also ich kenne die Räume nicht, weiß nicht, was da alles aufbewahrt wird oder wurde, aber oft liegen in so Räumen jetzt im Fall der wilden Horde einfach 30 Jahre Erinnerungen. Ja, also von irgendwie Archiven über Geschenke bis zu, vielleicht irgendwelchen Souvenirs, sage ich mal, die man von irgendwelchen Fahrten mitgebracht hat.
Ist auch emotionaler Wert dann einfach.
Ja, also, klar. Also, ja. Ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Pullis verbrennen und das Geld dafür weg ist, das ist das eine. Aber da ist unter Umständen halt auch deine Zaunfahnen, alle deine Doppelhalter drin. Und klar kann man da, dann braucht man sich selber keinen Vorwurf machen, da kann man nichts dafür. Aber wenn da so die Geschichte deiner Gruppe und ihre Erkennungszeichen verbrennen, die dich dann, also so dann ja auch für Leute einfach das gesamte Erwachsenenleben über begleitet haben, boah, da musste ich in Gedanken schon schlucken. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt irgendwas Relevantes kaputt ging, keine Ahnung. Beim Blick auf die Website der Wilden Horde zeigt sich aber, dass die das mit, ich sag mal, kölscher Gelassenheit oder rheinischer Gelassenheit und kölschem Humor genommen haben. Und ja, naja, das verpasste Spiel, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ich fände es sogar brutalst ärgerlich, aber ja, es sind besondere Umstände und ja, sonderlich viel Spaß hätten sie bei dem Spielverlauf wahrscheinlich auch nicht gehabt. Also ja, man muss sagen, bei uns in der Kurve, ja, bei so einem Kick ist halt auch nicht großartig aus dir raus. War, glaube ich, ganz okay. Ja, braucht man nicht mehr dazu sagen. Der emotionalste Teil des Tages war dann schon eher die Meisterfeier. War definitiv einer der cooleren mit einer Bayern-Mannschaft, weil die einfach auf sowas halt auch Bock hatten. Ja, das aber noch nicht das letzte Saisonspiel war, ja, irgendwie das Finale im DFB-Pokal noch ausstand, war es schon irgendwie trotzdem mit angezogener Handbremse und vielleicht stand deshalb auch der Abschied von Leon Goretzka noch mal mehr im Vordergrund. Verdienter Bayern-Spieler, jemand, der auf mich zumindest sehr bodenständig wirkt, der so, wenn man sich mal kurz irgendwie mit ihm unterhalten hat, relativ, ja, normal gewirkt hat. Jemand, der sich auch immer mal mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandergesetzt hat, ist für einen Fußballer nicht selbstverständlich und hat dafür auch teils harte Kritik einstecken müssen. Und ja, für mich ist einfach jemand, der sehr sympathisch wirkt und auch wenn es sportlich bei ihm öfter mal nicht lief, immer sehr loyal zur Mannschaft gestanden hat. Und genau, darum darf er dann auch mal ein bisschen länger verabschiedet werden, darf auch mal das Mikro in die Hand nehmen. Und ja, er hat ja auch nochmal gesagt, dass die Mannschaft irgendwie was Besonderes ist, sondern irgendwie so geglaubt hatte, er könnte zum Abschluss nochmal das große Finale erreichen. Und ja, und er hat natürlich unseren Bochumer Freunden eine riesige Freude gemacht, als er die Meisterschale in die Kurve gegeben hat. Weil, ja, sind wir so ehrlich, als VfLer ja, kriegt man jetzt die Hand sonst nicht unbedingt so oft an eine große Trophäe. Und irgendwie ist das als Fußballfan ja schon auch was Besonderes, da mal das Original in den Händen zu haben.
100 Pro. Und also ganz ehrlich, ich finde ihn genauso sympathisch wie du. Ich finde auf jeden Fall seit heute Morgen auch nochmal tausendmal sympathischer wie Thomas Müller und Mats Hummels. Aber ja, nee, ich fand es echt cool, dass er so lange auch bei uns geblieben ist. So, und es war echt einfach ein richtig cooler Spieler. Schade, dass es vorbei ist.
Du spielst auf den Vereinskauf an, oder?
Ich spiele genau auf das an. Ich glaube, ich bin Mats Hummels, Thomas Müller. Sie kaufen einen Scheißverein. Feinde der Bewegung. Ich sag's dir, Feinde des Fußballs.
Ja,
Aber müssen wir die Kulisse aufmachen? Du wolltest nur kurz.
kann ich jetzt auch nicht viel dazu hinzufügen. Mir fehlen ein bisschen die Hintergründe.
Ja.
Aber ja, stimme dir erstmal zu. Was soll die Scheiße,
Passt.
irgendwie selbst zum Investor zu werden? Damit dann lass uns zum fantechnischen Highlight der letzten
Oh ja.
Spielzeit kommen. Pokalfinale
Yes.
Berlin. Magst du anfangen?
Die Frage ist, wo fangen wir an, gell? Also, ich glaube, um ein bisschen eine Struktur zu kriegen, können wir ja erstmal sagen, hey, allein schon so ein großer Bayern-Treffpunkt, weit vorm Spiel, mittags, irgendwo, so viele Bayern-Leute da gewesen, es hat sich schon abgezeichnet, jeder ist in Rot und eigentlich war da schon, das Wetter war auch top, eigentlich hat schon alles ausgeschaut nach, hey, das wird, glaube ich, echt ein geiler Tag. Also,
Ich würde ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen vorher anfangen, weil wir ja, okay, also 2020 Corona war ja niemand großartig im Stadion. Also wir waren halt einfach 7 Jahre nicht mehr in einem Pokalfinale. Und während es so in den 10er Jahren ja ein bisschen Normalität war, war es jetzt wieder was Besonderes. Und es gab halt einfach auch eine Generation jetzt. Also wenn du, ja, sag mal, ja, 23 warst, das ist jetzt nicht garantiert, dass du damals schon eine Karte hattest und dass du damals drin warst und alles.
Genau. Voll, genau, wie man es ja wahrscheinlich, letztes Jahr haben wir das, glaube ich, eh ein paar Mal gesagt, so dass nach meiner Generation haben die Leute einfach auch kein Pokalfinale mehr erlebt, so. Also
Genau.
vor Corona, das ist jetzt einfach schon wieder ewig her. Und klar, für die natürlich absolutes Highlight auch.
Ja, und das
So,
sind jetzt nicht
jetzt,
wenig Leute.
nee, natürlich, muss man ja sagen, natürlich wissen wir alle, wir leben wahrscheinlich gerade so in einer Hochzeit der Fanszene in Deutschland, so viele junge Menschen unterwegs. Also klar, das ist ja alles ums Doppelte und Dreifache gewachsen.
Ja,
Und
und das Pokalfinale ist halt auch, vielleicht auch gerade dadurch, weil wir nicht regelmäßig mitgespielt haben, einfach in der Bedeutung. Also die Fans haben dem Pokalfinale auch richtig den Stempel aufgedrückt. Und das ist jetzt auch einfach nochmal krasser eine Fanveranstaltung oder so ein Kräftemessen der Kurven, als es das vor ein paar Jahren war, meiner Meinung nach.
ja, doch, 100 Pro, ja.
Aber irgendwie so Kaiserslautern, Bielefeld, auch der VfB oder so, sicher auch, dass die Eintracht das damals gewonnen hat und was die da abgerissen haben. Ja, das hat halt das Ganze schon irgendwie nochmal aufgewertet, auch wenn das die Eintracht jetzt vor Corona war und so. Aber
Ja, aber gebe ich dir vollkommen recht so. Man, das ist echt, es kann sogar immer wieder für Überraschungen sorgen so. Und das eine Überraschung davon ist, dass wir die letzten 7 Jahre nicht drin waren im Finale so.
Ja, voll.
Ja, das ist einfach, ja, geil, geil, dass wir wieder mal drin waren. Und ja, ich allein schon dieser Marsch zum Stadion so, das fand ich richtig krass so. Du hast gesehen, wie viele Menschen da drauf Bock gehabt haben. Es war ja die ganze Zeit durchgesungen. Da hast du schon richtig gemerkt, so viele Leute hatten Bock.
Ja, war vor allem geiler Marsch, weil es kein so Gerenne war. Wir hatten ordentlich Zeit. Wir waren rechtzeitig dran. Hatten drinnen natürlich noch was zu tun, weil mit der Choreo in Berlin ist das ja immer so ein bisschen eine Sache. Dadurch, dass es halt eine Veranstaltung ist, wo irgendwie wichtige Leute wie der Bundespräsident etc. rumlaufen, müssen halt alle Choreohelfer durchs LKA überprüft werden. Und ja, keine Ahnung. Also es ist wohl niemand unverdächtiger, da irgendwas zu machen als die Choreohelfer, weil das sind Leute, die machen einfach die müssten seit 20 Jahren irgendwie undercover was machen oder 5 Jahre undercover was machen. Und so, das ist ja nichts, wo du dich einfach reinschmuggelst, sondern das sind halt 100, nicht Handver, also handverlesen klingt jetzt so krass, aber das sind halt 100 bekannte Leute, die das schon öfter gemacht haben. Also die zu überprüfen ist halt einfach lächerlich. Und so, keine Ahnung, und der DFB und alle
Voll.
freuen sich über die Choreos etc. Und dann muss man da so quasi sein Leben offenlegen vor irgendeiner Strafverfolgungsinstitution. Boah, nee.
Ja, voll. Das ist einfach ein bisschen drüber. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie es die Stuttgarter gemacht haben. Gab ja genauso eine Choreo. Die werden den Weg ja genauso, oder das war ja bestimmt genauso bei denen auch die Auflage.
Ich denke, am Ende muss halt jeder bei diesem Pokalfinale, wenn man es wirklich zelebrieren will, ein paar Kompromisse machen.
Genau, das wollte ich, genau darauf wollte ich raus. So.
Also vielleicht auch Kompromisse, die man bei einem anderen Spiel nicht machen würde.
Ja.
Wir haben das ja im Endeffekt auch gemacht, weil wir hatten ja eigentlich den Plan, ey, wir nehmen die Choreo einfach bei Stadionöffnung mit rein. Da hat uns der DFB dann gesagt, ja, mehr oder weniger könnt ihr vergessen, weil ich denke, nehme an, die hatten ziemlich Sorge, wie sagt man, die hatten ziemlich Sorge, dass es halt wieder ewig dauert am Einlass und sie wieder schlechte Publicity haben. Und ja gut, dann haben wir halt so ein Vorabkommando angemeldet, die schon mal das Nötigste vorbereitet haben und dann, als alle da waren, wurde eben groß aufgebaut, die Choreo.
Voll, keine Ahnung, ich glaube, insgesamt sind wir noch eine Stunde oder so draußen gestanden, so mit dem Haufen, aber man muss ja schon auch sagen, so insgesamt, auf welcher Seite wir überhaupt reingehen durften, das natürlich hatten wir den großen Pluspunkt auch fürs Spiel, dass wir halt die Ostkurve hatten. Einfach allein schon die Gegebenheiten, die baulichen, so, da lässt sich viel mehr machen, wie auf der anderen Seite beim Marathontor.
Wobei die Stuttgarter haben das schon echt clever gemacht, gell? Die haben das clever
Voll.
integriert.
Voll, voll, voll. Also man muss echt sagen, was die da rausgeholt haben, für das, dass die das Marathontor richtig krass.
Die waren auch später stimmungstechnisch krass.
Ja, voll, muss man einfach so sagen. Also jetzt generell, wenn ich so nochmal so mich ins Stadion reinversetze, eh schon richtig hart, wenn man sieht, wie sich das Stadion wirklich so in Rot und Weiß geteilt hat. Stuttgart hat komplett in Weiß aufgerufen, wir alle in Rot. So, da gab es, glaube ich, wirklich die wenigsten Ausnahmen. Du siehst auch drüben, was da an Bewegung drin war, was sich Stuttgart da abgezogen haben. Das war
Ja,
einfach, ich glaube,
was
die haben
da
das.
ankommen ist, also
Ey,
das.
voll, voll. Also ich sag, ich glaube, das besser kannst du es von auf dieser Seite gar nicht machen.
Ja, ich glaube auch. Also ich würde, also da greifen wir vielleicht ein bisschen vor, aber ich glaube, auf beiden
Ja.
Seiten ist nicht so viel mehr drin.
Nee.
Das war schon Peak. Also wir können als Kurve, glaube ich, nicht mehr als das, was wir da abgeliefert haben.
Nee,
Viel mehr ist nicht
nee,
drin.
nee. Voll. Ich sag auch, das war einfach Finale der Ultras. Also wirklich so rundum Finale der Ultras. So, das war, also für Deutschland war das, glaube ich, so. Ja, das Krasseste von diesen beiden
Ja.
Kurven, wie sie sich messen können.
War jetzt natürlich auch, glaube ich, das erste Mal seit Corona, dass wirklich zwei große Kurven drin waren. Also jetzt ohne
Genau, ja.
irgendwie den anderen Kurven was absprechen zu wollen, aber
Aber wirklich an der Größe, an der Anzahl.
ja.
Ja, voll. Natürlich historisch gesehen, ja. Also voll, bin ich voll bei dir. Aber natürlich, jetzt sind wir schon sehr im Fazit von dem Tag. Ich glaube, wie wir gleich anfangen können mit vielleicht auch unserer Choreo, also unter dem Motto Rekordpokalsieger Bayern München, in der Mitte das Kifferkindl mit dem Pokal in der Hand. Also das Motto kann man nicht besser treffen. Richtig gelungene Choreo. Also für das, dass man eben dann auch kurze Zeit hatte, das vorzubereiten, war es ja alles top gelungen. Stuttgart hat wieder Äffle und Pferd aufgegriffen. Wie? Na, Äffle und Pferd heißt das schon, gell? Also ich will es nur nicht falsch sprechen. Haben das wieder aufgegriffen, wie sie es ja auch schon gegen Bielefeld gemacht haben, ein Jahr zuvor. Sah optisch genauso gut einfach aus, muss man sagen.
Ja, und mit dem zeitversetzten Element und so hat ein bisschen einen Twist drin.
Ja, genau.
Sehr kreativ.
Voll. Ich glaube dann generell so erste Halbzeit, muss ich schon sagen, da ist Stuttgart dann schon oft wahrgenommen worden. Ich glaube,
War die bessere, würde ich sagen, war auf dem Feld auch die bessere Mannschaft, ne?
ja, stimmt, ziemlich viel Druck von den Stuttgartern. Bei uns war da noch ein bisschen der Wurm drin, zumindest der Zug offensiv. Aber ja, genau, ich meine, wir haben uns mit einem 0-0 reingerettet. Unsere Kurve, würde ich sagen, war trotzdem ja schon einfach richtig gut in der ersten Halbzeit.
Ja, also das, ich glaube, man darf das auch nicht schlecht reden. Du musst da sehen, es war auch jetzt das erste Mal, dass wir Leute im Oberrang hatten und so. Und ich glaube, das hat sich schon alles, also es hat sich gut angefühlt.
Voll.
Und ich war jetzt auch schon ein paar Mal in Berlin. Also
Ja.
es war länger her, aber ich würde sagen, das war jetzt schon nicht vergleichbar mit irgendwie den Auftritten vor Corona.
Nee, finde ich ja. Genau, 0-0 sind wir in die Halbzeit gegangen. Dann kam erstmal eine gemeinsame Protestaktion mit den Stuttgartern, was man ja natürlich bei so einem DFB-Pokalfinale, wo ja dann doch die ganz Deutschland irgendwie drauf sieht, der perfekte Rahmen dafür. Das war nämlich dann erst einmal Spruchband mit oder mehrere Spruchbänder, dass wir uns einig sind. Fick dich, DFB, war der große Slogan drunter. Ja, würde sagen, perfekt platziert, was aber dann schon die allergeilste Aktion unter dem Motto noch war, war einfach das durchgestrichene DFB-Logo, was halt als Blockfahne einmal durch das komplette Stadion gegangen ist. Also, das ist, glaube ich, so, wie nenne ich's, reine Demonstration, wie groß diese Ablehnung auf dem Verband ist, so, und dass das einfach jeder mitgetragen hat. Brutal. Und auch wie das durchs Fernsehen geht und so.
Ja, wobei die Fahne war nicht im Fernsehen, oder?
Echt, war.
Da waren halt die Wechselgesänge und so krass. Ja, also die Fahne hat, glaube ich, meine Mutter hat mich am nächsten Tag angerufen, dass sie von der zweiten Halbzeit nicht so
Ja,
viel gesehen hat.
ich.
Und da habe ich nachgefragt, ob man die Fahne gesehen hat und die hat es zumindest nicht gesehen, aber vielleicht, keine Ahnung.
Haben es nur noch auf
Ja,
komplett Zoom
ja.
gespielt mit Kimi, jeden Spieler einfach nur noch zeigt.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass der Protest war schon angekommen. Also die Stuttgarter haben die ja mit reingenommen. Das war ja so ein bisschen auf die ganze Idee, auf ihre Initiative hin. Und ja, ich musste mir jetzt erstmal wieder anschauen, was wir alles für Spruchbänder hatten. Gehe die jetzt nicht einzeln durch, weil sonst,
Ja.
ne, die Uhr und so. Aber wir haben eigentlich fast alles letzte Saison mal behandelt. Was man vielleicht kurz sagen kann, sind einfach die horrenden Eintrittskartenpreise. Mittlerweile fürs Pokalfinale, das ist echt eine Sauerei vom
Voll, das war ein
DFB.
Thema.
Also es gibt so ein ganz kleines Kontingent für, wie viel war es, 40 Euro,
40, oder? Ja.
um so ein bisschen in der Hoffnung irgendwie damit die Fanszenen oder den Kern der Fanszenen ruhig zu stellen und dann geht's exorbitant nach oben. Finde ich ein bisschen für so ein Fußballfest übertrieben.
Voll, voll. Das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon drin, aber klar.
Okay, ja, mein Hirn ist eins.
Also bin mir nur sicher, das haben wir einmal in die
Ja.
Kategorien ausgearbeitet, aber ja, ist eine Frechheit.
Stimmt, 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 stimmt.
Ja.
Ja, also war wichtig, da irgendwie dem DFB vielleicht auch nochmal den Spiegel
Ja.
vorzuhalten. Ich war während der Aktion zufällig auf der, nicht ganz zufällig auf der Gegengerade und man hat schon gemerkt, also diese Abneigung gegen den DFB oder diese Verbandskritik, die wird breit
Ja.
geteilt. Also das hat den Leuten schon sehr gefallen. Die einzige Sorge, die, glaube ich, einige hatten, war, brennt es jetzt
Ja.
noch oder nicht?
Aber das hat dann irgend so ein ganz kleiner Knall, hat es dann glaubt noch, was gleich passiert, gell?
Naja, erstmal haben wir die
Ja.
Stuttgarter, ging's ja am Marathon oder rund ums Marathontor quasi los und hat auch nicht mehr
Ja,
aufgehört,
stimmt.
gefühlt bis zur 80. Minute.
Ja, da.
Und bei uns war es auf Knallkommando.
Brutal. Also wirklich, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das noch weiter kommentieren soll. Es war einfach brachial geil. Es hat ein richtig geiles Bild abgegeben. So, als die gestartet ist, wenn man da auch jetzt nochmal so Videos sieht, ja, boah, es hat einfach, war eine richtig, richtig geile Pyraktion. Klar, über beide Ränge, so die ganze Ostkurve brennt. Du denkst echt ein Meer aus Fackeln. Kurzzeitig dachte ich mir, ob ich nicht irgendwo in Algerien gerade Vereinsgeburtstag sehe, wenn ich so in den Himmel schaue und da fliegen halt die ganzen Fackeln in der Luft. Brutal, ja. Hat richtig geil ausgesehen. Natürlich entschuldige ich mich jetzt gleich mal auch für deine Mama, aber vor allem auch für die Frau von Uli Hoeneß, die dann leider nichts mehr im Fernsehen gesehen hat. Ich kann nur sagen, im Stadion, ey, absolut geil.
Ja, wobei ich sagen muss, wir den Alex Nübel Ehrenmann, ja. Wer ihn fragt, ob er das andere Tor sieht. Ja, wie viel standen wir dahinter? 30 Meter? Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ja, aber
gar nichts.
Ja, ich habe es jetzt nicht so genau gesehen.
Ich hatte es überhaupt nicht. Aber
das war so, dass da auf der anderen Seite noch Menschen sind, habe ich gehört. Oder wenn halt wieder irgendwo die blinkenden Punkte, der Fackel angegangen ist.
Ja, echt so, genau so war das.
Ja. Also gut, es hat auch niemand damit gerechnet, dass die Suppe so drin stehen bleibt. Das sind jetzt beide Vereine krass abgestraft worden dafür, richtig teuer. Ja. Der DFB als Veranstalter, ich nehme an, die werden nichts irgendwo hin überweisen. Aber Uli Hoeneß muss trotzdem nicht sauer sein. Die Prämie wird höher sein und der Mannschaft hat sie nicht geschadet. Wir haben dann das Tor geschossen, das 1-0. Harry Kane.
Und ich sage auch, in dem Moment, also Torjubel, brutal. Ich glaube, ich bin über 4 Sitzreihen, weil das so ein Schub war und Freude. Wirklich. Und ich sage auch, das war die Einleitung für eine Chaos-Halbzeit, aber Chaos im positiven Sinne. Weil, keine Ahnung, das ist wie ich mir die 80er in Italien vorstelle. So, alles ist vernebelt. Die Leute drehen irgendwie durch, immer wieder einzelne Fackeln links und rechts, einfach komplett durchdrehen.
Was die Leute vor allem gemacht haben, sie haben gesungen. Tausende Bayern-Fans. Richtig, richtig gut. Lautstärke top. Also, was heißt Lautstärke top? Es hat sich einfach, das waren so Gänsehautmomente.
Total. Und vor allem, wir sind ja, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ja ziemlich weit oder nah am Vorsängerpodest und dann schaust du so schräg links hoch und du schaust so in den Nebenblöcken von Oberrang und da springen die Bayern-Fans rum, da geht eine Fackel drüber an unterm Dach und du denkst da, was ist denn hier los? Wo bin ich gerade?
Das war richtig toll, Haus. Das war geil.
Brutal geil. Also ich glaube, und das habe ich ja auch ganz am Anfang von der Folge schon gesagt, so das war das einfach das beste Spiel, wo ich auch jemals war, wenn es um Stimmung ging. So.
Ja, ich würde jetzt natürlich irgendwie so Europapokalfinals oder so als wichtigere Spiele irgendwie nochmal, aber stimmungstechnisch, also klar gibt es irgendwie so Sachen, da fandst du mal irgendwie ein Auswärtsspiel sehr, sehr geil und aber da waren dann halt irgendwie 2000 Leute im Gästeblock und da waren halt irgendwie, keine Ahnung,
30.
wie viel, 10.000 Bayern-Fans.
Ja. Genau, das ist ja so in der Intensität und der Reizüberflutung, was um dich rum passiert, so das war, glaube ich, das war das krasseste Spiel für mich. Klar, ich meine, natürlich Spiel hat dann auch noch ein bisschen für uns gespielt, dann kam ja auch das 2-0 und dann geht's los mit wir gewinnen sowieso. Und ich sagte das Lied, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon auch das Lied, was jetzt am Ende der Saison so viel Bayern-Fans durchdrehen lassen hat. Wenn man sich da in Rausch singt, also keine Ahnung, wie Mainz oder haben das noch so krass lang gesungen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, das ist einfach schon auch das Lied, da dreht halt jeder frei. Das war so geil, das in diesem Moment zu singen. Perfekt einfach.
Genau, und dann irgendwie so 92. Minute oder was es war, irgendwie schon Nachspielzeit, macht der Kane nochmal eins rein. Der Kimmich reißt da diese Absperrung rein. Bayern-Spieler, die irgendwie zum Feiern direkt in die Kurve laufen. Also direkt an die Wande ran. So, ja. Das ist ja alles neu.
Voll, brutal. Wie sie hergekommen sind, jeden jubelt an und ist wirklich so geil einfach. So geil.
Ja, dann hinterher, das war schon auch recht ausgelassen, wie der Kompanie und der Upamecano die Fotografen wegschicken.
Ja,
und so. Das war ganz
dich
geil.
Jetzt hier, wir feiern mit den Fans, du hast es gesehen. So.
Der Ulisse, der abends beim Bankett noch diese Schickeria Ultramarins-Fähnchen irgendwie unter seiner Mütze oder was trägt.
Ja, herausgegeben und dann schaut er mich so an, for me? Und ich so, ja, und ja, okay, thanks. Und hat es umbunden. Und wirklich, dann sehe ich 2 Tage später immer noch Fotos, wie er mit der Fahne rumrennt. So geil einfach. Wirklich herrlich einfach. Herrlich, auch die Feier.
Nee, das war, richtig geile Feier. Richtig guter Tag für uns.
Voll.
Auf allen. Jackel, ich habe jetzt eigentlich noch 3 Punkte auf der Liste. Ja. Und ich habe das Gefühl, wenn wir alle 3 machen, sind es zu viel für die Folge. Ja. Und ich glaube, ich wollte eigentlich so ein bisschen was zur IMK, die im Sommer stattgefunden hat, erzählen und was die vielleicht weiter vorhaben, die Innenminister. Aber hey, ja, die werden uns vielleicht auch ein bisschen Zeit geben und dann machen wir das irgendwann mal eine der nächsten
So machen
Folgen.
wir das.
Aber ich starte trotzdem mal mit einem fanpolitisches Thema. Eigentlich ist es ein fußballpolitisches Thema oder ein Fußballregelthema. Und eines unserer Lieblingsthemen hier im Podcast, der VAR.
Abschaffen.
Genau. Und da scheint sich jetzt doch ein bisschen was zu tun, weil auch vereinsseitig der VAR immer mehr in Frage gestellt wird. Jetzt zum Pokalwochenende hat der Michael, heißt er gleich mit Vornamen Ströll, das ist der Geschäftsführer vom FC Augsburg, unter anderem gesagt, dass durch den VAR Emotionen auf der Strecke bleiben. Check. Wodurch der Grundgedanke dieses wunderbaren Spiels einen erheblichen Schaden nimmt. Auch check. Und ja, dieser Verlust von Emotionen, von ja, Spontanität des Jubels und alles, steht aus Sicht des FCAs nicht im Verhältnis zum diskutablen Mehrwert des Videobeweises. Also er redet dann quasi auch einfach von einer Verlagerung der Diskussion, von der Schiri-Entscheidung zu einer Diskussion über die VAR-Entscheidung. Und ja, ich denke, da sind sich ja wahrscheinlich irgendwie fast alle einig, der ursprüngliche Plan bei der Einführung des VAR, der ist eben nicht so wirklich aufgegangen, sondern nach 9 Jahren ist das System eben immer noch an ganz vielen Stellen sehr mangelhaft. Und ich finde es jetzt irgendwie krass, das jetzt auch endlich mal von dem Offiziellen zu hören. Und ich habe mal die Vermutung, der wird sich nicht so exponieren, wenn er nicht schon auch mit Kollegen gesprochen hätte, die das irgendwie so ähnlich
Ja,
sehen.
voll.
Und ja, meine Hoffnung wäre jetzt so ein bisschen, dass das vielleicht noch mehr Nerven trifft und irgendwie so vielleicht auch irgendwann mal so in der DFL größer diskutiert wird. Was auf jeden Fall getroffen hat, ist eben der Nerv von uns Fans und oder zumindest mein Nerv und ich weiß jetzt auch dein Nerv,
Ja,
Jacke.
den trifft er.
Und magst du vielleicht noch mal was zu der Stellungnahme, die es auch aus Fankreisen gab, sagen?
Ja, klar, gerne. Ich fange jetzt gleich mit einem Dank an. Wir haben eine Stellungnahme veröffentlicht, und also zum einen haben wir eine Stellungnahme als Schickeria München rumgeschickt, da wo die Stellungnahme einer Initiative dahinter steht von Fanszenen aus Deutschland. Und gleich dazu möchte ich vielen Dank aussprechen an gleich über 100 Fanclubs, die da innerhalb von 48 Stunden unterschrieben haben. Und genau, da erstmal schon ein großes Danke. Ich meine, mittlerweile ist er eben seit 9 Jahren VAR Teil von unserem Leben. Und ja, auch anfangs positiv gestimmte Menschen sind ja, oder Fans sind ja auch schon der Meinung, dass der Charakter des Fußballs halt massiv verloren geht. Jetzt geht eben, wie Patti schon meinte, das sehr aktuelle Gerücht rum, dass auch einige Vereinsführungen mittlerweile an dem Punkt sind, dass halt immer unglücklicher damit sind mit der Entscheidung. Und falls das eben der Fall ist, dass da Vereine an den DFB, an die DFL gehen, dann wollten wir halt von den Fankurven in Deutschland schon auch mal Rückendeckung geben und haben deshalb dazu aufgerufen, dass alle Fanclubs diesen Text ebenso unterschreiben. Und das Ergebnis ist halt phänomenal. Also ja, genau. Wir haben über 100 Fanclubs, die da innerhalb sehr kurzer Zeit unterschrieben haben. Und das zeigt halt schon nochmal sehr deutlich, wie viele Fans sich mittlerweile auch gegen den VAR aussprechen. Und ja, wir haben ja auch schon wirklich ausführlich in diesem Format hier im Podcast über den VAR gelästert. Ich sag, man kann sie vielleicht da gar nicht satt lästern, aber Fazit bleibt ja immer noch. Es wurde nichts gerechter dadurch, weil Entscheidungen trotzdem unstritten bleiben. Es wurde nicht weniger über getroffene Entscheidungen diskutiert und hauptsächlich leiden halt vor allem Spielfluss und die Emotionen von uns als Fans. So, und deswegen ist es eigentlich nur eine Sache, die man unterstützen kann und soll und wirklich, in der ich genauso wie du und ganz viele in Deutschland ganz viel Hoffnung haben, dass ja, das Wirklichkeit wird, dass Vereine sich ebenso dagegen aussprechen und vielleicht es zur Veränderung kommt.
Genau, also ich glaube, eine komplette Abschaffung wird man wahrscheinlich nicht irgendwie also nie erreichen können. Ich glaube also, mein Gott, irgendwie so ein Pieper beim Abseits, der tut mir jetzt nicht so weh. Genau. Aber es gibt noch ein anderes Thema, das, wenn wir sagen, wehtun, das vielen Menschen ja Schmerzen bereitet fast schon. Und das ist ein wirklicher Dauerbrenner. Also
Was ist der Wortwitz?
nee, das ist in dem Fall kein
Ach
Wortwitz,
so.
weil ich will über die Regionalliga-Reform
Ah
reden.
ja, okay, sorry. Sorry.
Ja, das ist hier ein Thema, das unter anderem auch schon in den Spruchbändern beim Pokalfinale aufgegriffen worden war, das schon in mehreren Stellungnahmen jetzt im Sommer noch aufgegriffen worden war. Es geht um die Aufstiegsreform in die dritte Liga. Und ich denke, das Dilemma ist allen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Seit 14 Jahren haben wir in Deutschland fünf Regionalligen, aber nur vier Aufstiegsplätze in die dritte Liga.
Ja, ziemlich unbefriedigend, oder? Also, keine Ahnung. Ich denke mir halt, ich kann hier, glaube ich, schon für alle Hörer sprechen, wenn ich sage, dass im Profi- beziehungsweise im halbprofessionellen Fußball jeder Meister dann einfach aufsteigen muss. Vor allem, wenn es halt, wie es ja auch in Deutschland ist, für zwei Staffeln immer gesetzte Aufstiegsplätze gibt, also für die Weststaffeln und für die Südweststaffeln, und die anderen drei Staffeln müssen sich dann irgendwie immer abwechselnd mit einer Relegation ausspielen, wer dann aufsteigend. Es ist ja auch klar, dass das irgendwie in den ganz unteren Ligen nicht immer möglich ist, okay, aber sowas muss ja grundsätzlich in der vierten Liga möglich sein. Also man kann ja eigentlich schon über generelle Relegationsspiele streiten, also so erste, zweite Liga oder zweite in die dritte. Also, weil grundsätzlich ist schon klar, dass das alles sehr interessante Spiele sind, aber eigentlich gibt man ja der Mannschaft, die halt so eine richtig grottige Saison gespielt hat, einfach nur einen Joker, dass sie noch irgendwie in der Liga bleiben können. Und die Mannschaft, die halt dann eine richtig gute Saison gespielt hat, so als Drittplatzierter rausgeht, bekommt halt dann nochmal so eine Riesenhürde zum Aufstieg. Und keine Ahnung, dann finde ich halt bei Meistermannschaften, also die wirklich als Erster da rausgehen, das ist halt dann einfach nur falsch, dass sich die irgendwas noch ausspielen müssen. Also bestes Beispiel ist ja eh Lok Leipzig, die jetzt auch wieder dieses Jahr Meister geworden sind. Also das dritte Mal Meister jetzt in der Regionalliga Nordost, und dreimal sind sie nicht aufgestiegen. Also es ist einfach ein komplett wertloser Titel, wertlose Saison. Es geht einfach genauso weiter wie letztes Jahr.
Ja, wenn man was Gutes sehen will, der Meinung ist anscheinend ja auch der oft kritisierte DFB, beziehungsweise hat der DFB-Bundestag vor 8 Jahren beschlossen, dass das kein Zustand ist und eine Reform her muss
Ja.
vor 8 Jahren. Und ja, wie immer, wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja, das hat der DFB gemacht. Ich glaube, so ein 13-köpfiges irgendwie Expertengremium berufen. Und die haben zwei Vorschläge im Endeffekt entwickelt, wie man das Ganze lösen könnte. Also einmal ein Regionenmodell, bei dem man am Ende vier Regionalligen mit 18 Mannschaften mit festen Grenzen gehabt hätte. Und da wäre lediglich der Südwesten unberührt geblieben, ne? Also deren Gebiet, das wäre halt geblieben. Die anderen hätten neu konstituiert werden müssen. Und genau, hätten halt in irgendeiner Form fusionieren müssen, die anderen Regionalligen. Oder ein Kompassmodell mit je 20 Mannschaften pro Staffel, die jedes Jahr quasi neu zusammen, also da werden vier Staffeln, da werden die vier Regionalligen jedes Jahr so gemessen an Entfernungen, Reisedauer etc. neu zusammengestellt worden. Das hätte wahrscheinlich irgendwie eine KI gemacht und hätte jedes Jahr die Ligenstruktur der geografischen Verteilung der Clubs angepasst.
Kurze Frage, für welche wärst du gewesen?
Ja, ich finde, so ein Kompassmodell macht am meisten Sinn.
Voll, finde ich auch, ist eigentlich richtig geil. Also klar, das Logischste, finde ich auch.
Ja, ist da vielleicht, also klar, du für irgendwie einen Verein, der ganz im Südwesten sitzt, wird sich nichts
Nee.
ändern. Für einen Verein, der ganz im Norden sitzt, wird sich nicht viel ändern. Vielleicht ein, zwei Gegner. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt halt irgendwo bist wie, keine Ahnung, so Kassel oder
Genau,
Jena
das
oder
dachte
so,
ich mir auch, ja. So Erfurt oder alles, was da so, genau.
hast du öfter mal neue Gegner, ist vielleicht ganz
Ja,
geil.
voll.
Aber was natürlich zum Beispiel für uns und unseren BFV relevant ist, in beiden Fällen hätten wir zukünftig nicht mehr die sogenannte Bayerische Champions League
Schande.
gehabt, was für den bayerischen, ja, Fußballverband natürlich ein Prestigeverlust gewesen wäre. Das Gleiche gilt ähnlich ja auch für die anderen Regionalverbände. Also man kann also sagen, es gab vielleicht zwischen Vereinen und Verbänden durchaus also ungleiche Interessenlagen. Also klar, die Vereine wollen einerseits als Meister aufsteigen und andererseits wollen die Verbände ja eher nicht ihre Schmuckstücke, ihre Kronjuwelen hergeben mit diesen Regionalligen. Und was man auch sagen muss, gibt sicher auch gerade in Bayern viele Vereine, die einfach nur möglichst viele Plätze in der vierten Liga, also auch gerne fünf Staffeln haben wollen, weil in der Regionalliga Bayern will ja eh niemand aufsteigen.
Ja.
Also zumindest wohl die letzte Saison. Irgendwie von den ersten 7 Mannschaften nur einer aufsteigen oder
jetzt
so.
Kenn ich auch halt,
hat quasi die Lizenz beantragt. Ja, okay, jetzt gibt es noch einen mehr. Also das Ziel von vielen Mannschaften in der Regionalliga Bayern ist ja gar nicht der Aufstieg, sondern einfach die Viertklassigkeit. Und ja, dann gibt es halt verschiedene Interessen. Die Vereine im Südwesten, ja, Regionmodell ist für die nicht schlecht, weil sich nichts verändert. Also es ist so ein bisschen eine schwierige Gemengelage, aber trotzdem ist ja eigentlich klar, so eine Aufstiegsreform muss kommen und man sollte halt versuchen, die halbwegs gerecht hinzubekommen. Dafür hat die Kommission sich eingesetzt, oder dafür wurde die Kommission eingesetzt, hat diese Vorschläge gemacht und dann muss man darüber eben abstimmen. Und so Abstimmungen, die kann man ja verschieden gestalten. Meiner Meinung nach am sinnvollsten wäre einfach eine zweiteilige Abstimmung gewesen. Erste Frage, soll überhaupt eine Reform kommen? Ja, dann wäre da wahrscheinlich Ja rausgekommen und dann hätte man fragen können, wollt ihr das Regionenmodell oder wollt ihr das Kompassmodell, und was die Mehrheit bekommt, das macht man.
Schlauer Weg.
Stattdessen soll es aber also quasi nur einen Abstimmungsschritt geben und das, so wie ich es verstanden habe, musste eben bundesweit eine absolute Mehrheit an Vereinen für ein Modell stimmen. Also so dachten das zumindest die meisten Vereinsvertreter. Ja. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, ne, mit Wahlen, da kann man und Wahlrecht und Wahlauszählungsmodus kann man natürlich einiges machen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass es gerade die Regional- und Landesverbände, ja, dass da eigentlich gar kein zwingendes Interesse gegeben haben muss, irgendwie was fundamental zu ändern. Und so könnte man vielleicht auch sagen, dass es für die gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn die Abstimmung ergebnislos verlaufen würde. Und wie kann man sowas erreichen? Zum Beispiel kann man direkt vor der Abstimmung das vermutlich populärste Modell, und das war sicher das Kompassmodell, einfach ein bisschen unattraktiver machen. Das sage ich gleich wie. Und bei den unterschiedlichen Interessenlagen zwischen Vereinen und den einzelnen Verbänden und könnte man ja auch einfach sagen, okay, es gibt 5 Verbände, wieso soll denn, also es müssen schon irgendwie alle mitziehen und wenn ein Verband nicht mitzieht, dann hat er quasi ein Vetorecht, beziehungsweise eigentlich ein Blockaderecht, kann man sagen. Ja, also dann sieht man halt, okay, es gibt vielleicht bundesweit eine ganz klare Mehrheit unter den Vereinen, aber wenn eine einzelne Region nicht mitzieht, dann ist quasi das demokratische Verfahren zur Reformsuche gescheitert. Und das erschwert natürlich, also so ein Vetorecht erschwert natürlich eine gemeinsame Lösung erheblich, weil man kann sich auch einfach nicht bewegen. Und man muss schon fragen, ob es dieses Vetorecht bei einer einfachen und ich denke irgendwie unstrittigen Angelegenheit wie Meister müssen aufsteigen geben sollte.
Ja, voll, voll. Und wir würden hier jetzt nicht drüber reden, wenn es nicht genauso gekommen wäre, wie du gesagt hast. Also vor allem die Vertreter von so fanstärkeren Vereinen, die sich ja vor allem für die Reform eingesetzt haben. Denn ich glaube, als die dann ein paar Tage vor der Abstimmung nochmal gehört haben, was da zur Wahl gestellt wird, also da sind die, glaube ich, erst mal komplett fassungslos dagestanden.
Ja, voll, weil einerseits war eigentlich angekündigt worden, besprochen worden, dass es beim Kompassmodell pro Staffel 20 Startplätze gibt. Und das wurde irgendwie relativ intransparent und ohne Absprache von 20 auf 18 reduziert vor der Abstimmung. Also damit hat halt jeder Verein 2 Heimspiele weniger und das macht halt Geld aus, weniger Einnahmen.
Voll.
Und natürlich sind es auch einfach deutschlandweit 8 Startplätze weniger und prozentual mehr Absteiger pro Staffel. Also ja, für die, die einfach viertklassig sein wollen, wird es dadurch natürlich deutlich unattraktiver.
Ja.
Und es wurde eben auch genauso überraschend mitgeteilt, dass eine bundesweite Mehrheit für ein Modell nicht mehr ausreichend ist, sondern dass eben, wie gerade beschrieben, jetzt auch alle Regional- und Landesverbände das gleiche Modell präferieren müssen, damit es durchgeht. Und ich glaube, Hansa und Dynamo haben daraufhin sogar die Abstimmung, also Dynamo Dresden, haben daraufhin sogar die Abstimmung boykottiert. Das Kompassmodell hat eine knappe absolute Mehrheit bekommen, mehr als 50% der Stimmen der Vereine. Aber der Südwesten hat das Regionenmodell präferiert und in Bayern wollte man weder A noch B noch C, sondern was zum Essen. Da hat man gesagt, nee, wir wollen beides nicht, wir wollen einen neuen Entwurf. Und am Ende kam dann irgendwie der Kern vom BFV noch mit so einer Zwitterlösung aus 5-gliedriger Vorrunde und 4-gliedriger Aufstiegsrunde ums Eck. Also jetzt mal vom Inhaltlichen abgesehen, ich finde das so ein bisschen wirr. Das war natürlich auch irgendwie viel zu spät, um das noch in irgendeiner Weise als substanziellen Vorschlag in die Arbeit der DFB-Kommission einzubringen.
Voll.
Und wenn sowas dann noch am Ende halbwegs durch die Medien lanciert wird, Wieso macht man das dann noch? Also das ist dann halt einfach nur noch ein Störfeuer.
Ja, voll. Voll mehr ist es nicht.
Ja. Und jetzt stehen wir jedenfalls aktuell ohne Aufstiegsreform da. Also die eine sehr deutliche, also wirklich eine Reform wollte eine sehr deutliche Mehrheit der Vereine, ob jetzt Kompass oder Regionenmodell. Und vor allem stehen wir eben ohne eine faire Lösung da. Die Meister steigen immer noch nicht auf. Und das war ja das, was sich auch einfach eine riesige Mehrheit der Regionalliga-Fans gewünscht hat und was vermutlich auch die Fans von Vereinen in allen anderen Ligen absolut nachvollziehen können. Ja, also kann man jetzt wieder drüber streiten, über Zweitvertretung, aber den Bayern Amateuren wäre ja auch dadurch fast mal der Aufstieg nach der Meisterschaft rausgegangen. Ja, war natürlich ein krasses Spiel damals in der HGK vor 7 Jahren, haben sicher viele Leute noch sehr positiv in Erinnerung, aber als Meister auf dem Niveau sollte man halt nicht noch mehr krasse Spiele brauchen.
Voll.
Und ja, dass das halt weiterhin der Fall sein wird, das liegt einfach vermutlich an den Eitelkeiten der Verbände und ich sag mal an ihren jeweiligen Landes- oder Regionalfürsten, die einfach kein Interesse an einer nachhaltigen Lösung der Aufstiegsfrage zu haben scheinen, weil sie so ein bisschen Prestige abgeben müssen. Also wie so ein Clan, der da seine Partikularinteressen gegen die Mehrheit der Vereine und Fans verfolgt. Und ja, zahlt noch den DFB. Und naja, das sind jetzt nicht die größten Fans von unserem deutschen Fußballverband. Wir sind sicher auch immer Fans von Selbstorganisation und Problemen auf der Ebene zu lösen, wo sie sind oder wo sie entstehen. Aber in dem Fall hätte der DFB sich schon mal ein bisschen mehr um Moderation bemühen können. Also wie gesagt, vor 8 Jahren hat der DFB-Bundestag festgestellt, hier gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. 7 Jahre hat der DFB gebraucht, um überhaupt mal diese Kommission einzusetzen. Und wenn ich dann als DFB doch weiß, dass diese Landesfürsten ihre eigenen Pfründe, Machtbereiche, die bestehenden Ligenstrukturen verteidigen werden und ein Kompromiss auf freiwilliger Basis ja fast schon, naja, hat man jetzt gemerkt, eigentlich utopisch ist, ja, dann muss ich das halt mal zur Chefsache machen und da viel Aktivität, aktive Moderation zeigen und potenziell auch mal ein Machtwort im Sinne einer nachvollziehbaren, fairen sportlichen Lösung schaffen. Und ganz interessant vielleicht, ist da auch die Zeitung mit den 4 Buchstaben. Was die geschrieben hat, dass der DFB-Geschäftsführer für einen Spielbetrieb, der Manuel Hartmann, der hat das Kompassmodell wohl so ja, entworfen und eingebracht, dass der intern von den Regionalverbandsbossen, also abgesehen von dem vom NOEV, massiv angegriffen worden ist. Und es ging wohl so weit, dass er so eingeschüchtert war, dass er sich in der Arbeitsgruppe für sein eigenes Konzept nicht mehr eingesetzt hat und der DFB deshalb auch irgendwie so keine Partei für einen ausgewogenen Kompromiss ergriffen hat. Und du weißt, ich halte die Zeitung im Allgemeinen für ein Übel in unserem Land, aber in so Sport- und sportpolitischen Themen sind die halt meistens top informiert. Und ja, für mich klingt es halt wieder so nach so Clan-Strukturen, nach so einem mafiösen Gebaren. Und andererseits stellt sich auch die Frage, wie schwach ist denn eigentlich der DFB, wenn er da nicht den eigenen Leuten den Rücken stärkt? Also klar, die sind wahrscheinlich alle DFB-Vizepräsidenten irgendwie, aber puh.
Ja, also kann er auch nur durch Einschüchterung erreichen, dass der eigentlich, also obwohl das wirklich eine faire Lösung war, dass er selber nicht mehr dahinter steht und das dann schafft, dass der DFB, also ja, im Endeffekt das selbst auch nicht mehr verteidigen kann. Also ja, da kann man schon an Clanstrukturen denken. Das ist dann einfach, was ist denn das für
Ja.
durche Scheiße? Was ist eigentlich auch mit den ganzen Regionalverbänden? Also Wahnsinn.
Ja, und ich meine, theoretisch, man hätte jetzt noch ein halbes Jahr. Ich mein, weiß nicht genau, wann die Lizenzierung losgeht für die dritte Liga. Vielleicht könnte man noch mal was machen in der Zeit. Aber an sich, da muss jetzt halt wieder Bewegung rein. Und ja, der Neuendorf hat schon ein bisschen angekündigt, dass es jetzt wirklich auch mal quasi auf oberster DFB-Ebene ansiedeln will, aber das muss jetzt halt auch passieren, weil also,
Ja, klar.
sorry, das kann doch so nicht weitergehen. Und dass halt auch
Nee.
die Vereine da richtig viel Arbeit reinstecken und am Ende dann leer ausgehen wegen so ein paar, ja.
Jedes weitere Jahr ist einfach ein Jahr zu viel.
Ja, und dann würde ich jetzt aber sagen, sind wir mit den ernsten Themen durch und irgendwie auch am Ende der Aufnahme, weil das war jetzt schon wieder relativ lang. Ich schwitze hier schon unter meinem
Ja.
Headset.
Ich habe Suchtdruck. Ich muss rauchen.
Ja, genau, dem wollen wir doch nachgeben.
Ja.
Und ich sag noch, was wir noch wollen, wir wollen rein in die Südkurve am Freitag, wir wollen 90 Minuten Fußball genießen. Aber jetzt machen wir vorher noch eine Wünscherunde, Jacke. Komm,
Oh yes.
weil morgen, also wir nehmen am Mittwoch auf, morgen ist Champions League Auslosung. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie die letzten Quali-Spiele ausgehen. Ihr wisst schon als Zuhörer, ihr wisst dann vermutlich auch, bis wir es hochgeladen haben, schon gegen wen wir spielen. Aber wir beide dürfen jetzt noch mal kurz träumen. Aus jedem
Okay.
Topf der CL-Auslösung ein Wunschgegner für die Auswärtsspiele. Jackel, du fängst an.
Ich habe mich bestens vorbereitet
Ah.
auf diese Frage. Also, was man wirklich, also, was mir wirklich gefallen würde aus dem Top 1, wäre Atletico oder Liverpool. Atletico, weil ich nur das alte Stadion gesehen habe, das Metro, also das Vicente Calderón, das Metropolitano noch nicht. Und Liverpool, weil es geil ist.
Unterschreibe ich 100% so, und wenn es die beiden nicht werden, soll es.
Nicht Manchester City werden.
Ja, aber Inter, gegen Inter können wir, glaube ich, spielen. Die
Ja,
hatten wir die letzten
ja.
2 Jahre nicht auswärts, da können wir.
Stimmt. Stimmt.
Das
Ja,
ist nicht
genau.
weit.
Geil, ja, finde ich auch. Okay. In Top 2, da würde ich gern zu Sporting Lissabon, weil wir schon lange nicht mehr in Portugal waren. Oder AS Rom, weil ich gern gegen die Roma spielen würde.
Genau, Sporting waren wir letztes Mal 2009. Die Roma wäre auch geil. Gute Gegner in Top 2. Ich würde ganz gern zu Betis Sevilla.
Ah ja,
Oder
ich, ja.
wenn das nichts war, wo wir auch schon 20 Jahre nicht mehr waren, ist der FC, oder über 20 Jahre sogar, ist der FC Brügge.
Aus Top 3 hätte ich, würde ich gerne noch Lille oder wahlweise Napoli, aber da habe ich halt ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht so ein geiles Auswärtsspiel als Fanszene wird.
Ja. Kann schon sein, dass
Also wegen Repressionen meine ich jetzt nichts auf.
ja, dass die Deutschen da nicht wohlgelitten
Ja.
sind. Boah, Stadion und so fand ich damals richtig
Okay.
scheiße. Aber ich war zum Beispiel noch nicht bei Fenerbahce.
Ah, krass, Fenerbahce, klar. Ja, safe. Ja, geil.
Zwei Herzen schlagen in meiner Brust, da wird schon ganz obwohl du klingt. Es ist weit, es kostet viel Urlaub, es kostet Geld, aber
Ich
es wäre
sag,
vielleicht nochmal ein Erlebnis.
passt, aber bitte nicht am ersten Spieltag.
Von mir aus fahren wir im Winter da hoch.
Ja, mach mal Auto.
Auch das ist ausgemacht.
Ja, top. So, und dann haben wir noch den letzten Topf, da ist ja noch nicht alles entschieden. Also entweder würde ich da gerne noch Lens, weil das finde ich ein geiles Stadion. Noch Linz, weil die jetzt einfach krasserweise gestern einfach Celtic noch mit rausgeschmissen haben. Also brutal.
4-1.
Und genau, ich würde auch richtig gerne nach Athen, aber das könnte jetzt ganz schlecht altern, weil die spielen ja jetzt dann erst. Wir nehmen nämlich mittwochs auf.
Genau, also Mai, ich war noch nie in Afghanistan. Afghanistan war ich auch noch nicht.
Ja, ich habe es.
Aserbaidschan war ich noch nie. Von dem her wäre das jetzt schon, aber ich könnte auch mit Laws echt gut leben, weil es nicht so weit, kostet nicht
Voll,
so viel Geld
genau.
und hat Bayern ja auch schon mal gespielt, aber war ich damals nicht, da war ich glaube ich zu jung, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber.
Krass, okay, gut, aber cool. Dann haben wir ja eigentlich perfekte Gegner.
Dann machen wir das so und dann, ja, also daheim kann eh kommen, wer will, da gewinnen wir sowieso. Und wir hoffen, dass das auch fürs Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart gilt. Und sehen uns da in der Kurve. Leute, ciao, ciao.
Ciao, ciao.